Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Künstliche Intelligenz ist wie ein faszinierendes Buch, das wir gerade erst zu lesen beginnen. Mit jeder Seite entdecken wir neue Möglichkeiten, ungeahnte Potenziale und manchmal auch überraschende Wendungen. Unser heutiger Gast hat nicht nur viele dieser Kapitel durch seine Forschung mitgeschrieben, sondern auch ein eigenes Buch verfasst mit dem Titel »Was kann künstliche Intelligenz?« Eben dieser Frage geht er auf den Grund. Er ist einer der renommiertesten KI-Forscher weltweit und hat die Technologie maßgeblich geprägt. Und zwar schon in den 1990er Jahren, als er mit einer seiner bahnbrechenden Entwicklungen, dem LSTM-Algorithmus, steht für Long Short Term Memory, den Grundstein für viele der KI-Anwendungen legt, die wir heute wie selbstverständlich nutzen. In seinem Buch, über das wir heute sprechen, blickt er über den aktuellen Hype hinaus und zeigt, worin das wahre Potenzial der KI liegt. Lieber Herr Professor Sepp Hochreiter, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo.
Wir starten mit unserem Gedankensprung. Ich habe da ein paar so kurze Gedanken wie ein Wordrap für Sie. Bitte einfach kurz und spontan beantworten.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Dieses Potenzial der KI wird noch völlig unterschätzt.
Ja, wie sie einem helfen kann, nicht nur, dass man ein Sprachmodell benutzt, sondern wie kann KI mir im tagtäglichen Arbeitsleben helfen? Da ist noch viel unentdeckt.
Wenn man da jetzt so von 100% ausgeht, wie viel davon haben wir schon entdeckt, so im Durchschnitt?
Ich würde sagen 5%, wenn es so ist.
Oh, da ist noch viel da. Das hingegen wird überschätzt.
Überschätzt wird, was KI kann im Sinne von sich selbstständig machen, unabhängig von Menschen werden, sich selber Ziele zu setzen. Das geht gar nicht. Mathematisch geht es gar nicht, weil die Objective ist vom Menschen vorgegeben. Da wird die KI total überschätzt, dass sie vielleicht die Menschen unterjochen könnte, geht mathematisch nicht.
Das heißt, Science-Fiction-Filme, wo genau das aber gezeigt wird, diese Angst, die dadurch geschürt wird, ist unberechtigt.
Ist völlig unberechtigt, ist nicht da.
Ein Mythos zum Thema KI, den ich gerne aus der Welt schaffen würde.
Das ist schwierig, da bin ich jetzt gerade überfahren. Vielleicht würde das Gleiche wie vorher, dass KI sich selbstständig macht, dass KI Menschen unterjochen möchte, dass KI uns schaden möchte. Das ist da, aber das ist wie vorher, genau.
Das kann man eh nicht oft genug hören. Sehr gut, wenn wir es nochmal hören. Den derzeitigen Hype empfinde ich als
total übertrieben, unrealistisch, man muss wieder auf den Boden zurückkommen.
Obwohl wir erst 5% davon verstehen.
Ja. Aber der Hype geht bloß in Richtung Sprachmodellen und so weiter, aber nicht, wo uns die KI im täglichen Leben helfen kann, wo sie den Unternehmen im Core-Business helfen kann. Ist jetzt nur das bisschen Sprachmodell, aber das ist völlig übertrieben jetzt im Moment.
Das würde ich meinem früheren Ich beim Schreiben seiner Diplomarbeit gerne sagen.
Ja, das wird mal wahnsinnig populär und alle großen Firmen werden verwenden Long-Short-Term-Memory. Das war damals ja völlig unabsehbar, oder?
Das heißt, es hätten es nicht geglaubt, wenn ihnen das wer gesagt hätte.
Dann antworte ich ein bisschen länger. Ich habe es geschrieben, erstmal analysiert mit dem Vanishing Gradient, wo das Problem ist, und dann das Long-Short-Term-Memory vorgeschlagen. Das hat dann mein Betreuer nicht gleich gesehen. Der ist da nach Amerika gegangen. Erst Jahre später hat er gesagt, hey Sepp, was hast du in der Diplomarbeit gemacht? Dann wollten wir es publizieren, dann wurde es abgelehnt. Jeder sagt, ja, was ist denn das für ein Zeugs? Und wenn man da dran denkt, hätte man das nie geglaubt. Also wenn es der Betreuer nicht so sieht, die Community sagt, naja, ist ein Blödsinn, was ihr macht, das braucht man nicht. Und dann haben wir es endlich publiziert und keiner hat sich dafür interessiert. Und genau in diesen Phasen wird man nie dran denken, dass das irgendjemand interessiert. Denkt man halt, man ist einer von vielen. Ich selber hab's getestet, es funktioniert. Aber vielleicht gibt's überall solche Sachen, die funktionieren und die eigentlich keiner haben will. Also ich war völlig unabsehbar zu der Zeit.
Das macht aber Mut. Das heißt, auch wenn viele nicht dran glauben, wenn man selbst dran glaubt, es kann richtig aufgehen.
Ja, dran glauben, ich habe es gesehen. Also ich habe gesehen, dass es funktioniert. Aber ja, war nicht populär, war andere Sachen zu dem Zeitpunkt. Ich sage dann immer zu den Studierenden, wart's nur 20 Jahre, vielleicht ist dann das, was ihr hier macht, total populär bei allen großen IT-Firmen.
Herr Professor Hochreiter, Sie gelten als Pionier der künstlichen Intelligenz. Und jetzt ist meine Frage an Sie, wie springt man denn eigentlich auf einen Zug auf, der noch gar nicht losgefahren ist, von dem man noch gar nicht, also quasi Jahrzehnte bevor der überhaupt losfährt?
Da braucht man nicht aufspringen, da kann man auch langsam hochkrabbeln, wenn man will. Ja. Da muss man auch sagen, wie kommt man überhaupt zur Thematik? Damals war in Österreich, aber auch in Europa, Deutschland, die symbolische KI, die klassische KI vorherrschend. Alle haben Expertensysteme, Theorembeweise, Logiksysteme gemacht. Und das war so ein Seitenthema, das mit den neuronalen Netzen, weil man schon gesehen hat, ja, das funktioniert nicht in den 50er Jahren. Und dann bin ich an der Uni auf Jürgen Schmidthuber getroffen, der eben diese neuronalen Netze gemacht hat. Und das fand ich irgendwie spannender wie das andere, weil das andere war schon seit 50 Jahren, hat man schon alles gewusst, man hat nichts Neues entdecken können. Und bei diesen neuronalen Netzen war alles neu. Man hat irgendwas gemacht, keiner kannte das. Sogar als Student konnte man was machen und sagte, haben wir nicht gewusst, dass das so auch funktioniert oder so. Also es war super spannend, weil man hier gleich was Neues machen kann oder wenn was nicht funktioniert, draufkommen, warum es nicht funktioniert. Bei den klassischen Systemen war das schon bekannt. Also war das für einen Studenten wie mich super interessant. Und da war halt das Glück, dass jemand gegeben hat, der das macht, der Jürgen Schmidthuber. Und dass das Feld so neu war, dass alles, was man gemacht hat, irgendwas Interessantes hervorgebracht hat.
Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Was kann künstliche Intelligenz? Daher natürlich gleich mal die Frage, was kann sie denn? Was ist uns vielleicht gar nicht bewusst, was sie alles kann?
Eigentlich müsste es heißen, was kann sie nicht?
Das ist die nächste Frage, die ich Ihnen stelle, aber zuerst, was kann sie?
Was kann sie? Sehr viel, was wir Menschen nicht können. Das konnte aber schon ein Taschenrechner. Ein Taschenrechner kann Zahlen zusammen addieren, wo wir uns schwer tun. Ja, KI kann zum Beispiel, wenn wir bei den Large Language Models schauen, bei ChatGPT und so weiter, kann sehr viele Fakten abspeichern. Also es sind sehr viele Fakten drin vom Internet, vielleicht auch bis hin zum gesamten menschlichen Wissen. Es gibt nur noch ein Problem, die Fakten wieder rauszuholen, weil es halluziniert, also weil es manchmal sich Sachen ausdenkt, wenn kein faktisches Wissen zur Frage da ist. Drum ist es problematisch, aber es kann sehr viele Fakten aufnehmen. Bloß beim Rausholen weiß man nicht, ist es Fakt oder ist es ausgedacht. Es kann komplexe Systeme steuern, verstehen, vorhersagen. Komplexe Systeme, ich nehme jetzt mal, jetzt hat man gerade einen Energieausfall in Spanien, Energiesysteme. Bei Energiesystemen, Smart Grids, wie es auch heißt, hat man die erneuerbaren Energien, Luft, Wind, Wasser, hängen ab auch vom Wetter. Wenn Wolken da sind, ist die Solarenergie nicht da. Wenn es regnet, kommt Wasser, sonst muss man das Wasser gespeichert haben. Dann gibt's die Verbraucher, Verbraucherinnen, die Strom abnehmen. Wenn jetzt gerade Skiabfahrt ist, schalten alle einen Fernseher ein und kochen Kaffee dazu. Und auch am Samstag, Sonntag gibt's so Zyklen, wo so Energiespitzen sind. Also das müssen wir auch machen, weil wenn jetzt die Energiespitze ist und das Netz zusammenbricht, wäre nicht gut. Dann muss dieses Netz super robust sein, weil wenn irgendwo ein Baum auf dem Strommast fällt und so weiter, weiter. Nicht, dass das ganze System kaputt ist, muss ich halt den Strom woanders umleiten. Ich muss es effizient halten. Effizient heißt, ich möchte nicht den ganzen Strom in der Leitung verbraten und in Wärme überführen, sondern der soll beim Endkunden ankommen und nicht irgendwo im System verbrutzeln. Das heißt, das Energiesystem ist hochkomplex. Dann muss Energie eingekauft werden von Nachbarländern. Dann muss ich vorher schon irgendwelche Transformatoren hochfahren, adaptieren, weil jetzt mehr über diese Route geliefert wird. Das ist super hochkomplex. Komplexes System. Das können Menschen nicht mehr verstehen. Die KI kann es verstehen. Also ich glaube, Energieversorgung, jetzt wenn ich speziell an Strom denke, kann nur mit KI funktionieren. Ich sehe es nicht, wie Menschen das, die ganzen Sachen von Wetterbedingungen, Nachbarländer und da muss ich, habe ich vielleicht noch Bedingungen wie so und so viel Ökostrom muss mindestens drin sein, also diese Nebenbedingungen, die noch da sind, zu kontrollieren. Das sehe ich nicht, geht nicht. Aber da gibt es andere Themen, das war jetzt nur Energie. Es gibt auch das Gleiche bei der Mobilität, Verkehr, wie steuere ich den Verkehr? Beim Klimawandel, wie versuche ich diesen Klimawandel einzudämmen, aufzuhalten, zurückzudrehen? Das sind auch sehr komplexe Sachen, wo sehr viele Faktoren reinspielen, von chemischer Sache, Umweltverschmutzung, Bepflanzung und so weiter und so fort. Und dann ist ein ganz komplexes System auch nochmal Nahrung. Wie stellt man Nahrung her? Wie bringt man Nahrung in die Städte? Es ist sowohl logistisch, aber auch wirklich genügend Nahrung herzustellen für die wachsende Bevölkerung. Und zum Schluss dann auch noch Gesundheit und Medizin. Jetzt habe ich nur ein paar Sachen genannt. Das sind komplexe Systeme. Die Systeme werden teilweise so komplex, dass wir Menschen das nicht mehr verstehen. Weil da hunderte von Faktoren reinspielen. Wenn 10 Faktoren ist, dann kann ich es vielleicht noch sehen. Aber wenn ich 100 Dinge zugleich anschauen muss, dann übersehe ich was, kann ich nicht 100 Sachen miteinander koordinieren. Und dann sind es nicht 100 Sachen, dann sind es 1000 Sachen. Das ist zu viel. KI tut sich da leicht. KI kann 100, 1000, 10.000 Sachen zugleich betrachten, abwägen und sagen, ja, die 5, die sind jetzt ein bisschen niedriger, aber Nummer 55, 67 und 98 sind ein bisschen höher. Deswegen gleicht sich das eh aus, passt schon und so weiter. Also diese komplexen Systeme können nur mit KI gemacht werden. Was kann KI? KI kann uns Menschen helfen, komplexe Systeme, die extrem wichtig für uns sind, zu verstehen, zu kontrollieren, auch zu bewältigen im Sinne von da Kontrollsysteme zu bauen, dass das alles im grünen Bereich läuft. Eben Energie, Lebensmittel, Gesundheit, Mobilität, und Klima natürlich auch.
Und wenn man es jetzt runterbricht auf einen einzelnen Menschen, auf den Alltag eines Menschen, eines berufstätigen Menschen natürlich, und wir beamen uns jetzt in den Alltag rein zu einem Zeitpunkt, wo nicht nur erst 5% des Potenzials der KI genutzt werden, sondern sagen wir zumindest mal 50-70%. Können Sie mal ganz kurz so einen Tag skizzieren, wie der dann aussieht?
Na, das ist schwierig, weil ich nicht weiß, wo es reinspielen würde. Es ist eh so, dass man, zum Beispiel wenn man das Handy benutzt, sehr viel KI im Hintergrund abläuft. Aber wenn ich dann in die, ja, ich stehe auf, kann schon das Haus teilweise mit KI was machen. Vielleicht schaltet sich die Kaffeemaschine an oder ich weiß, dass warm Wasser gemacht werden muss, weil ich aufstehe. Also ich weiß nicht, wie jetzt das Haus ausschaut. Vielleicht wohne ich in einem größeren Wohnblock, wo Sachen mit KI gesteuert werden. Dann ziehe ich mich an. Vielleicht werden die News zusammengefasst. Also es gibt auch Systeme, die mir dann sagen, was mich interessiert, was gibt's Neues. Und vielleicht bin ich ein Fußballfan und dann weiß ich, ja, es steht gerade ein Transfer von dem Spieler zu dem an, ist auch noch schnell mitzunehmen. wäre aber schwer, als wenn man sich hinsetzt, das im Google nachgoogelt und so weiter. Dann fahre ich in die Arbeit. Aber wie komme ich in die Arbeit? Da kommt die ganze Mobilität. Wer weiß, wie es ist. Früher haben wir immer geglaubt, es gibt die selbstfahrenden Autos. Aber der Verkehr wird irgendwie gesteuert werden. Die Autos werden sich Informationen holen, schon die Navis, wo ich besser fahre. Auch in Navis extrem viel KI drin. Dann komme ich in die Arbeit. Wahrscheinlich auch in der Arbeit, wenn ich schon reingehe, wird kontrolliert, habe ich die Berechtigung mit, gibt es dann verschiedene Systeme. Und wenn ich mich da am Computer einlogge, gibt es jetzt auch schon Sachen, die mit Face Recognition, dass der Computer sich aufmacht, auf Fingerabdruck und so weiter. Und dann, wenn ich, das ist jetzt ein digitaler Arbeitsplatz, wenn ich da was mache, gibt es ganz viele KI-Tools, die mich unterstützen. Beim Programmieren unterstützen sie mich, vielleicht beim Standardbriefe schreiben und so weiter. Wenn ich reingehe und gehe vielleicht an der Drehmaschine, ist eine KI in der Drehmaschine, fährt schon alles hoch, tut schon alles, einstellen das richtige Öl und so weiter. Und ich sage nur noch, ja, machen wir da gestern weiter bei dem Teil, da braucht man noch 10 Teile davon. Ich stehe nur dann daneben, mache nicht mehr sehr viel, weil die KI alles macht. Ich schaue bloß noch, hey, stopp, ich glaube, jetzt wird es zu heiß, lass uns Blabla machen. Also ich ist mehr so, wie wenn ich ein Lehrbub zuschauen würde und schaue, dass alles im grünen Bereich ist, dass alles gut ist, dass die Qualität hoch ist. Ja, jetzt nur so daher fantasiert ein paar Sachen, wo es jetzt wirklich stark zum Einsatz kommt, wo nicht, weiß ich nicht, wo es angenommen wird, wo es die Arbeitnehmer oder auch in der Freizeit die Bevölkerung annimmt und nicht. Aber es wird in ganz vielen Sachen sein, wie es das Handy auch in ganz vielen Sachen eine Rolle spielt. Wenn ich irgendwas buche, wenn ich irgendeine Kontobewegung bestätige oder sonst was, wird es mehr und mehr schön langsam schleichend reingehen und KI wird da überall sein.
Weil Sie sagen schleichend, was glauben Sie, wie lange wird das dauern, bis wir ungefähr da sind, was Sie jetzt beschrieben haben?
Oh gut, da sind wir sehr schnell, ein paar Jahre, würde man sagen 5 Jahre sind wir schon dort, weil die meisten Sachen sieht man nicht, steht das nicht da, blink, jetzt ist eine KI da, sondern es funktioniert schon, jetzt funktioniert es halt irgendwie besser. Mhm. Also zum Beispiel auch Nachrichtenzusammenfassungen, gibt es schon vielleicht andere Systeme, die nach Back of Words, sprich die nach den Keywords sagen, tun wir alle Zeitungsartikel, da wo es um Fußball oder alle Zeitungsartikel, wo es um irgendwas geht, zusammenfassen. Aber die KI kann es halt besser. Also die Zusammenfassung wird besser. Das meine ich schleichend. Die Sachen werden bequemer und besser, aber es muss nicht immer sein, ging vorher gar nicht und jetzt kommt's plopp rein. Nee, die Sachen, die sind auch, früher habe ich so Chipkarte gehabt, dass ich reingehe. Vielleicht brauche ich die Chipkarte nicht mehr, weil andere Systeme erkennen können, das bin ich. Wobei wird's dann immer gehen, auch Privacy, sprich, man darf jetzt da nicht Gesichtserkennung machen und so weiter. Aber vielleicht gibt's andere Sachen, wie man feststellen kann, ja, der hat die Berechtigung. Und da hilft die KI, ist einfach bequemer, morgen in die Arbeit zu gehen.
Dann kommt jetzt die Gegenfrage. Was kann KI nicht, weil der Untertitel des Buches heißt ja, wird sie Wohlstand für alle schaffen, Krebs heilen und das Klimaproblem lösen? Ist denn das realistisch, dass sie das auch kann?
Sie wird nicht selbstständig das lösen können, weil wir Menschen müssen der KI auch noch sagen, wo sie hinschauen soll, wo man die KI einsetzt. Die sucht sich nicht selber Themen aus. Wenn ich sage, Krebs ist was man in der Gesundheit untersuchen soll, dann wird es das machen. Wenn ich aber sage, lass uns auf seltene Krankheiten gehen oder Herzinfarkt oder was, dann wird es das machen. Der Mensch muss immer noch steuern, wo man hingeht. Aber dann wird es ein wichtiges Tool sein, das, was man machen möchte, zu verstehen. Weil die menschliche Zelle ist ein extrem komplexes System. Und für Krebsheilen zum Beispiel muss ich verstehen, wie funktioniert eine Krebszelle, weil da muss ich ein Medikament haben, dass die nicht mehr wächst oder abstirbt. Aber zugleich soll die gesunde Zelle nicht beschädigt werden, zum Beispiel eine Leberzelle soll nicht beschädigt werden. Und wenn man das am Computer simulieren könnte, wenn man das am Computer modellieren könnte, wäre es super gut, weil dann könnte man Medikamenten muss man nicht an Mäusen oder was austesten, sondern man könnte es in Millisekunden extrem schnell am Computer testen. Was kann KI nicht, war die Frage. Also vor allem was jetzt immer rumschwirrt, ist AGI. Das steht für Artificial General Intelligence. General Intelligence ist sowas wie menschliche Intelligenz. Und jetzt die OpenAI-Chefs und andere sagen immer, naja, jetzt wird bald eine KI kommen, die so intelligent ist wie wir Menschen. Das glaube ich nicht. Das ist immer weit, weit, weit weg. Eine KI kann kein Kinderzimmer aufräumen.
Schade.
Ja, können unsere Kinder auch nicht immer, aber wenn sie wollen, können sie es dann doch mal. Kann die KI nicht. Die KI kann unsere Wäsche nicht zusammenlegen. Also wenn man denkt, das ist jetzt nicht so, dass man da große Intelligenz braucht. Also viele Sachen gehen noch nicht. Es ist jetzt beeindruckend durch die Sprachmodelle, was da an Wissen reingesteckt wird und wieder rauskommt. Aber auch diese Sprachmodelle schaffen kein neues Wissen. Es ist das Wissen, das reintrainiert wird, das über Texte, die meisten Texte kommen aus dem Internet, hier reingefüttert werden, reintrainiert würden. Und die KI spuckt die wieder aus oder in den meisten Fällen kombiniert die. Kombiniert, wenn dann eine neue Frage ist, mit einem Stück Wissen von einer Quelle, von einer, was ich, Zeitung oder Wikipedia, mit was anderen. Weil die Frage gerade beide Themen anschneidet. Die KI ist sehr gut, Sachen zusammenzustückeln. Die KI ist sehr gut zu generalisieren. Wenn was geht für Dienstag und Mittwoch, dann geht's vielleicht auch für Mittwoch und Donnerstag. Also die weiß dann, was sind Wochentage, was sind Namen. Wenn man sagt, Mary tut das und dann Juliet tut das, weiß also, wenn da was ist, kann ich die Namen ersetzen, kann ich Wochentage, kann ich Zeiten ersetzen, kann ich Gewichte ersetzen, kann ich Uhrzeiten ersetzen. Also das lernt sie sehr schnell, dass ich die gleiche, was ich, logische Aufgabe mit anderen Namen machen kann, dass gleiche Geschichten kommen, bloß die Namen wurden ausgetauscht oder die Uhrzeit ist veränderlich oder die Tage sind veränderlich. Also die KI lernt auch, was sind Variablen, die ich austauschen kann, das schon.
Und sie kann aber auch sehr, sage ich jetzt mal, menschlich kommunizieren, oder? Wenn man da in so einen Dialog geht, das fühlt sich nicht anders an, als wenn man mit einem echten Menschen schreibt. Das ist schon beeindruckend.
Für mich nicht.
Für mich schon.
Weil die einfach, das hat ja ein Mensch geschrieben, also was die rausgibt, ist wirklich, was ein Mensch gemacht hat. Das ist ein menschlicher Text. Vielleicht dort irgendwelche Namen, Uhrzeiten ersetzt. Und wenn es dann weitergeht, hat es wieder ein anderer Mensch gemacht, der vielleicht ähnlich schreibt. Also was da rausgeht, hat nicht die KI gemacht. Es wurde abgeschmeißt, sind so Bruchstücke, die von Menschen kommen. Natürlich hört es menschlich an, weil sie auch Menschen gemacht haben.
Aber damit meine ich ja, dass KI-Tools quasi, wie wenn sie menschlich sind, auf uns wirken können.
Genau. Und deswegen, das ist eine große Gefahr, deswegen traut man denen mehr zu, als sie wirklich können. Mhm. Sie können nichts Neues erfinden. Alles, was die drin haben, wurde reingefüttert, wurde reintrainiert. Und das Training Goal, das Ziel ist, das nächste Wort vorher zu sagen. Sprich, das soll auf keinen Fall abweichen von den Texten, die es schon gibt, weil es genau darauf trainiert ist, versucht den Text zu vervollständigen. Das lernt immer, den Text zu vervollständigen. Das heißt, wenn ich einen Text, den es schon gibt, irgendwie anfange, kann es den sofort vervollständigen. Und den Text hat ein Mensch geschrieben, der ist im Internet, der ist in Wikipedia und so weiter, vielleicht auch von Büchern, von Zeitschriftsartikeln und so weiter. Das hört sich total menschlich an. Ist aber zusammen genähtes Stück. Also da habe ich einen Satz und dann kommt der Satz vielleicht von was anderem. Schon Sachen ersetzt, aber es kann sich nicht komplett was Neues ausdenken, weil das wird ja beim Training verhindert. Wenn es jetzt das nächste Wort vorhersagen soll, sich ein neues Wort ausdenken wird, wird es bestraft. Nein, kein neues Wort. Bitte versuch das vorherzusagen, was gerade in diesem Text steht, den du lernst.
Sie sprechen von einer Vision für KI, die weit über Textgenerierung und Bildbearbeitung hinausgeht. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man bisher nur ChatGPT und Co. ausprobiert hat? Ist es wichtig, dass da auch die breite Öffentlichkeit ein Verständnis für KI entwickelt?
Text und Bilder, Entschuldigung, vielleicht auch noch Sprache, sind Sachen, die uns als Menschen direkt zugänglich sind. Also einen Text kann ich lesen, eine Sprache kann ich hören und ein Bild kann ich sehen. Und das ist dann beeindruckend. Aber KI kann auch sehr gut sein, was wir als Menschen, als einfache Menschen, gar keinen Zugang haben. Zum Beispiel bei Simulationen. Ja. Ich spreche dann viel von Simulationen auch im Buch. Wenn ich von einem Auto Luftströmung, die Oberflächenströmung simulieren muss. Und wenn das Auto schwierige Geometrie hat, da brauche ich sehr, sehr viele Gitterpunkte. Was die normale Simulation, die numerische, die es ja schon gibt, nicht mehr handeln kann, weil es zu langsam ist, da muss ich 3 Monate warte ich da und mit der KI-Methode warte ich 20 Sekunden. Wir möchten nicht so weit runterbrechen, dass ich was ändere am Auto und dann sehe ich die Oberflächenströmung. Ist der Luftwiderstand größer oder kleiner geworden? Das heißt, ich kann im Echtzeitdesign, wenn ich was sage, ich möchte den Spiegel anders machen, und in 3 Monaten sagt mir das System, ja, aber leider ist der Luftwiderstand um so viel größer geworden, geht das nicht. Aber so kann ich rumprobieren und sagen, ja gut, jetzt das ist mit Luftwiderstand ist gut und das schaut auch cool aus, wäre das eine neue Sache. Das kann jetzt die jetzige numerische Simulation kann es nicht, weil es einfach zu viele Gitterpunkte gibt. Es gibt dann 100 Millionen Gitterpunkte, schafft die Numerik nicht, aber die KI schafft's, weil die KI kann Makrostrukturen erkennen, kann sehen, dass bestimmte Gitterpunkte zusammengefasst werden können, weil die immer das Gleiche sind, weil die immer zusammen sind. Ich sage immer, es ist sowas, wenn ich einen Dreckbatzen schmeiß, alle Teilchen in dem Dreckbatzen fliegen simultan. Man muss nicht jedes Teilchen simulieren, sondern nur den ganzen Batzen. Oder noch besser den Mond. Ja. Vom Mond haben wir Dings, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Teilchen. Wenn ich jedes Mondteilchen, jedes Sandteilchen simulieren würde, wäre das ja ewig viel. Aber weil alle gleich fliegen um die Erde, habe ich beim Mond nur, wo der Mond positioniert ist und vielleicht auch noch die Geschwindigkeit, vielleicht die Masse, ein paar so Dings, vielleicht 10 Variablen. Und ich kann es relativ dann gut vorhersagen, wo die ganzen Teilchen dann später, einen Tag später sind. Und das ist, da haben wir Menschen eine große Vorarbeit gemacht. Wir haben den Mond, die ganzen vielen Teilchen, zu einem Ding zusammengefasst. Und das kann die KI aus Daten auch. Und deswegen wird es bei sowas wie Simulationen, dann später bei Modellierung, riesen Vorteile bringen. Und die sehen wir Menschen nicht mehr. Also auf die Frage zurückzukommen, jetzt haben wir noch die großen Sachen gesehen. Das sind die Sachen, wo wir als Menschen direkt Zugang haben und es beurteilen können. Wenn jetzt irgendjemand ein Auto besser, schneller bauen kann, wenn die Medikamente schneller auf dem Markt sind, sehen wir es nicht mehr so. Man sagt dann, na, es funktioniert sehr gut, aber wir selber sehen es nicht mehr, wo die KI zum Einsatz kommt. Bei dem Core-Business der Firmen.
Was bedeutet denn all diese Entwicklung nun für die Industrie? Was passiert da? Was verändert sich da alles? Welche neuen Möglichkeiten entstehen da?
Ja, in der Industrie gibt es auch eben diese komplexe Systeme, die ich vorher schon gesagt habe. Jetzt im Kleineren, wie jetzt die Oberflächenströmung vom Auto, irgendwelche Wärmeausdehnungen, wie sich irgendwelche Teilchen verbiegen, nicht verbiegen. Es gibt immer wieder Simulationen, wie mache ich was, wie baue ich was. Und dadurch kann ich riesen Effizienzsteigerungen erreichen. Zum Beispiel neue Maschinen, die jetzt 2 Jahre bräuchten, innerhalb von einem halben Jahr schon auf den Markt bringen, weil ich das viel schneller vorher durchgespielt habe. Logistik verbessern, das macht jetzt Amazon, haben wahnsinnig viele KI-Systeme drin, damit sie die Pakete schnell genug ausliefern können. Wenn wir was bei Amazon bestellen, basiert es auf sehr, sehr viel KI. Ich habe mit denen lange geredet. Die müssen vorhersagen, welche Produkte gefragt sind, weil die müssen sie dann auf Lager haben. Wenn sie die in der Stadt schon auf Lager haben, bei der Stadt brauche ich weniger, bei der brauche ich mehr. Und die sagen, sie wissen viel genauer, wie Produkte gekauft werden, als die, die das Produkt herstellen, weil sie müssen es ausliefern zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist da schon wahnsinnig viel KI, dass unsere Pakete so schnell kommen, wenn wir was bestellen. Das geht nur, weil KI das macht. Und da gibt's noch viel, viel mehr Sachen, wo funktioniert, das Autofahren wird bequemer. Jetzt haben wir schon was, dass die Verkehrszeichen vielleicht angezeigt werden. Ja, das ist ganz normal, schon langsam ist ganz normal, wenn du in ein Auto reingehst, wo das Verkehrszeichen nicht angezeigt wird, was sie machen. Aber sonst haben wir immer schauen müssen, immer sich konzentrieren müssen, dass ich ja keins übersehe. So kann ich jetzt mal schauen, aber was war denn das Letzte? Sachen werden bequemer. Spurhaltesysteme, also wenn ich wegnicke, das ist nicht das selbstfahrende Auto, aber es hat sich so eingeschlichen, ist jetzt Standardausrüstung vor jedem Auto und hat wahnsinnig viel Unfälle dadurch vermieden, weil dieser Sekundenschlaf, oder dass ich mal müde bin, ein bisschen abkomme von der Spur, das System sofort einspringt. Oder im Stau Abstand halten zum Vorderfrau, zur Vordermann. All diese Systeme sind im Einsatz und man nimmt so hin, ist ein bisschen bequemer. Wenn man jetzt in ein uraltes Auto einsteigen würde, würde man sagen, oh Gott, ist das stressig, was ich da alles beachten und schauen muss und so weiter.
Man gewöhnt sich auch sehr schnell.
Man gewöhnt sich, dann nimmt das für selbstverständlich. Sind wir auch beim Handy, was wir alles am Handy machen, ist alles so selbstverständlich. Vor 20 Jahren gab es das nicht, hat man das anders gemacht. Und so wird es mit der KI sein. Es werden Sachen bequemer sein. Es wird Sachen mehr produziert, schneller kommen. Unser Leben wird angenehmer. Und wir wissen gar nicht, warum. Naja, weil im Hintergrund KI ist.
Gerade Ihr Beispiel von Amazon hat gezeigt, dass man auch wirklich riesige Wettbewerbsvorteile mit KI generieren kann. Das heißt, Unternehmen auch hierzulande werden spätestens, wenn sie das hören, sich denken, okay, ich brauche sofort KI. Jetzt haben Sie mir vorher im Vorgespräch schon gesagt, man soll nicht denken, nur weil alle jetzt KI anwenden, das muss ich jetzt genauso machen. Wie kann man denn herausfinden, wie man KI in sein Unternehmen reinbringen kann?
Ja, das ist schwierig. Man muss Leute abstellen. Also Leute abstellen, die einerseits verstehen, was von KI, also wissen, was gibt's für KI-Technologie, was kann die sozusagen, aber auch was verstehen von der Firma. Was gibt's für Probleme in der Firma? Ich kann irgendwas mit KI machen, aber es wäre anders genauso gut gegangen. Aber es kann sein, wenn ich weiß, was in der Firma ist und wenn ich genau weiß, was KI mir, wo sie mir helfen kann, wo sie helfen kann, dann kann ich entscheidende Vorteile haben, sei es in der Logistik, in irgendwelchen Arbeitsabläufen, in der Entwicklung von neuen Anlagen, Maschinen oder in der Qualitätskontrolle oder neue, was ich, Medikamente, Lebensmittel herzustellen, die mit Hilfe KI gehen, aber vorher nicht gehen. Aber dafür muss ich wissen, wo bringt mir das was? Wo sind zum Beispiel Daten da? Wo sind Daten vielleicht auch von anderen Firmen da, frei verfügbare Daten? Und wie kann ich die nutzen, dass ich da was mache? Es kann sein, dass ich einen riesengroßen Logistikvorteil habe, wenn ich was ausnutze und dann sage, boah, ich brauche die ganzen Speicherhallen gar nicht mehr, weil es direkt dorthin geliefert wird und so weiter. Also man muss KI kennen und man muss die Firma kennen und muss dann sagen, wo bringt man die KI den größten Produktivitätsvorsprung oder Effizienzvorsprung und dadurch auch Gewinn oder ich spare sehr viel Geld ein.
Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz schwingt auch immer die ethisch-moralische Komponente mit. Welche Regeln oder Grenzen braucht es Ihrer Meinung nach? Weil im Buch kritisieren Sie ja beim EU-AI-Act zum Beispiel, dass die Forschung, Entwicklung, Unternehmen in Europa dadurch gebremst werden und so der Wettbewerb zu unserem Nachteil verzerrt wird.
Vielleicht muss ich das erstmal erwähnen. Also wir haben hier auch eine Firma gegründet, NXAI, wo wir mit der neuen Methode auf den Markt gehen möchten. Jetzt ist aber so, wir haben das Gleiche wie Llama von Meta oder ChatGPT. Wir können jetzt ChatGPT nachbauen, aber es ist schneller, es ist energieeffizienter. Jetzt würden aber der AI-Act uns das verbieten, weil wir die gleichen Daten, wenn wir das nachbauen, hernehmen müssen, wie, OpenAI O1 also, oder O3. OpenAI darf es machen, ist schon auf dem Markt. Wir dürften es nicht machen, und wir sagen, wir bauen genau das Gleiche, nur in schneller, weil wir eine neue Technologie haben. Ich habe mit den Leuten geredet von der EU, gesagt, na ja, das gilt ja für die auch. Aber die sind schon auf dem Markt, die sind stärker. Die sagen dann, na ja, dann können halt die europäischen Firmen unsere Sache nicht mehr hernehmen. Also die sind, weil sie auf dem Markt sind, weil sie stärker sind, können sie die Sachen erlauben, die wir uns vielleicht nicht erlauben können. Ich weiß nicht, wie es ist, aber es ist eine große Gefahr, dass wir Regeln einhalten müssen, dass die, die auf dem Markt sind, vielleicht umgehen können. Es wurde gesagt, nein, es ist nicht so, aber ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass die ganzen, es müssen eigentlich die ganzen amerikanischen Firmen weggehen. Ich darf kein ChatGPT mehr hernehmen hier. Ob die das wirklich so machen würden. Weil wir könnten ChatGPT für das Hälfte der Geld anbieten, bald. Und wenn wir das nicht können, ist es schade. Also das ist die Sache mit dem AI Act. Ich weiß nicht, das war noch, der Frage war noch was?
Das wäre eigentlich nur die Frage an Sie. Welche Regeln oder Grenzen denken Sie, dass es brauchen würde?
Der AI Act ist ja im Prinzip gar nicht so schlecht. Man muss ihn bloß an verschiedenen Sachen festziehen. Zum Beispiel gibt es da im AI Act auch sowas wie General Purpose AI. Und dann noch das Gleiche mit Systemic Risk. Aber es gibt keine Definition dafür. Also wenn ich was baue als Firma, ist es ein General Purpose AI oder nicht? Wir bauen jetzt zum Beispiel bei Sprachmodellen, glaube ich, werden es reinfallen, aber wenn ich ja Zeitreihenmodelle baue, die für alles mögliche hergenommen sind, ist es ein General Purpose AI? Ist es ein General Purpose AI, nur wenn es groß genug ist? Es ist nicht definiert. Und auch die Leute bei der EU haben Riesenprobleme, das zu definieren. Und das heißt, wenn ich jetzt hier Firma bin oder Startup, kann ich das Startup gründen? Oder falle ich gleich in die EU-Regeln rein? Wenn ich reinfalle, muss ich genau dokumentieren, wo die Daten herkommen und so weiter. Also diese Unsicherheit ist ein großes Problem und da sehe ich die meisten Probleme, dass die Leute, die irgendwelche neuen Methoden auf den Markt bringen möchten, nicht wissen, ob ihre Methoden in die Regularien reinfallen oder nicht. Natürlich braucht es Grenzen, man kann nicht alles mit KI machen, genauso wie es Grenzen für andere Maschinen oder Sachen gibt, wo man es falsch einsetzt oder wo man es unbedacht einsetzt oder wo man es einsetzt und vielleicht was anrichten kann. Natürlich braucht es diese Regeln, diese Gate Rails, sprich diese, wie sagt man auf Deutsch, das braucht's, damit ich weiß, wo ich hin darf, wo ich nicht hin darf. Aber im Moment ist es sehr, wir sagen, sehr vage definiert. Und das macht mehr Probleme, als es hilft.
Die Frage zum Schluss.
Wir haben ChatGPT die Frage gestellt, was Europa tun muss, um eine KI-Hochburg zu werden. Und die Antwort ist, Europa muss massiv in Forschung, Bildung und Startups investieren, klare, innovationsfreundliche Regulierungen schaffen, den Zugang zu Kapital erleichtern und eine starke digitale Infrastruktur aufbauen. Stimmen Sie dem zu oder würden Sie da noch was ergänzen?
Nee, das passt alles sehr gut. Vielleicht noch ein Ding ist, man muss auch vermeiden, dass Brain Drain, also dass gute Wissenschaftler oder gute Startup-Leute, Entrepreneure abwandern nach Amerika oder woanders hingehen. Aber sonst ist es genau, was ich auch immer sage.
Vielleicht hat es das ja von Ihnen da herausgefunden. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Weiterhin alles Gute.
Danke, sehr gerne.